Drei Generationen Immobilien-Know-how. Ein Ziel: dein Vermögen mit renditestarken Dubai-Immobilien planbar abzusichern und gezielt zu vermehren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investmenter-Podcast, der Nummer 1 für deutschsprachige Investoren in Dubai.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Investmenter Rendite Royal. Heute freue ich mich ganz besonders auf einen Gast, der mit Immobilien mal nichts zu tun hat. Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Ihn kennt man aus verschiedenen Bereichen. Er ist auf jeden Fall einer, würde ich mal sagen, der Top 10 Lackierer weltweit. Und in dieser Szene muss man sehr kreativ, sehr individuell sein. Und wir sitzen ja hier auch in Dubai, senden direkt dann auch live aus Dubai. Und spannend ist für mich auch, wie kommt man natürlich zu so einem außergewöhnlichen Beruf. Herzlich willkommen, Danny Schramm.
Moin, Michael.
Du bist ja hier jetzt in Dubai. Du hattest vorher, weiß ich, eine eigene Werkstatt in Deutschland und hast jetzt den großen Schritt auch gewagt, nach Dubai zu gehen. Was ist denn für dich so das Besondere oder der auslösende Faktor gewesen, zum sagen, Deutschland, Dubai, das ist ja doch ein Schritt mit Family, mit allem drum und dran, mit Firma, mit Unternehmen. Was hat dich dazu veranlasst?
Also es war jetzt kein Schritt, der Holter die Polter, doch war er, war Holter die Polter, aber ich habe nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum Dubai. Mhm. Ich komme seit 2005 hierher.
Ja.
Das erste Mal war eine Bike, schrub ich mit einem Kumpel her und ich sage, hey, müssen wir uns mal angucken, weil ich wollte unbedingt das Burj Khalifa sehen. Mhm. Nee, Burj Al Arab.
Ah, okay.
Burj Al Arab habe ich im Fernsehen gesehen, ja. Ey, muss ich mal angucken und dann war die Bike Show, ja, gesagt, getan, waren wir hier. Und dann haben sich da halt Freundschaften, Geschäftsbeziehungen aufgebaut. Das heißt, ich bin zweimal im Jahr hergeflogen, habe ein paar Motorräder lackiert, habe auf Messen teilgenommen, auf Messen ausgestellt und hatte immer schon mal den Gedanken gespielt, hier ein zweites Standbein hinzusetzen. Habe es aber irgendwie aus meinen familiären Gründen nicht gemacht und wir hatten auch einen Hund, wo ich dachte, das kannst du einen Hund nicht antun. Und dann kam halt die Pandemie und fast tödlicher Unfall von mir von vor 3 Jahren, wo ich gesagt habe, okay, jetzt müssen wir was ändern. Und dann sind wir vor 2 Jahren im Januar hergeflogen, haben geguckt, wo wir uns wohntechnisch wohlfühlen. Das war der Creek Harbor. Und dann sind wir innerhalb von 7 Wochen ausgewandert.
Ich weiß ja, dass du angefangen hast eigentlich mit Airbrush von Handyschalen, also eigentlich ganz was anderes. Wo kam denn da dieser Sprung dann, wo du gesagt hast, hey, ich bin so kreativ, ich habe so viel frische, neue Ideen, ich würde jetzt gerne was anderes machen?
Ich habe immer schon als Kind gezeichnet, habe mein Fachabitur in Gestaltung und Grafik gemacht. Und dann ging es irgendwann mit diesen Wechselschalen von den Handys los, wo ich dann die lackiert habe wie Red Bull-Dosen, wie eine Milchschnitte. Mhm. Diese Nokia 2110, kennt man noch. Ich habe noch eins liegen, das ist halb voll der Akku. Ja, und das habe ich dann im Keller bei meiner Mutter gemacht. Und dann kam irgendwann das erste Motorrad. Da musste ich dann in eine Lackiererei fahren zum Klarlacken und wollte das alles selber können, selber spachteln und schleifen. Habe gesagt, pass auf, ich fange jetzt hier an zu lernen. Und dann hat er gesagt, ja, kannst morgen anfangen. Dann habe ich 2 Jahre gelernt und mich dann direkt selbstständig gemacht im Jahr 2000.
Okay, hast sofort losgelegt. Ja. Ich sehe immer die Herausforderung, gerade bei kreativen Menschen. Entweder ist man ein Künstler oder man ist Unternehmer. Es gibt nur ganz wenige, die das wirklich so zusammenbringen. Wenn ich jetzt so mal anschaue bei dir den Weg wirklich zum Custom Painter, weil du arbeitest mit sehr vielen Prominenten auch. Wie kriegst du denn das zusammen?
Als Unternehmer sehe ich mich gar nicht. Da bin ich immer sehr schlecht, weil ich bin immer der Chef, der im Betrieb gearbeitet hat und nicht am Betrieb. Mhm. Das habe ich die letzten Jahre erst ein bisschen gelernt. Dadurch war es für mich immer schwierig. Das war alles familiär und das war mal oftmals das Problem. Und da ich natürlich der Einzige bin, der unersetzbar war, das haben wir halt in meinem Umfall gemerkt vor 3 Jahren, da bin ich halt mal ein Vierteljahr ausgefallen und dann hat man schon gemerkt, so ohne mich läuft das nicht so, wie es sein muss. Und dann kam so eine Entscheidung nach der anderen, dass wir gesagt haben, okay, wir verkaufen den ganzen Krams hier, Halle und Haus in Hamburg und hauen ab. Das haben wir innerhalb von 7 Wochen alles gemacht. Restarbeiten, YouTube-Videos gedreht, alles in 7 Wochen mit 13 Koffern abgehauen.
Okay, unglaublich. Das heißt, du hast auch eine tolle Familie, die hinter dir steht, logischerweise, weil sonst ist das natürlich nicht möglich. Ich habe ja auch so eine Geschichte. Meine Familie ist ja auch komplett mitgegangen, beziehungsweise mein Sohn voraus. Da brauchst du natürlich Menschen, die wirklich ganz eng an deiner Seite stehen. Du bist tatsächlich von Deutschland nach Dubai. Jetzt weiß jeder, Dubai ist so die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Also wenn man damals alleine die Autos da draußen auf der Straße anschaut, wird man feststellen, die sind etwas anders strukturiert, natürlich wie in Deutschland. Kann man vielleicht noch mit Monaco vergleichen, wenn man das will, wobei Monaco nur 40.000 Einwohner hat. Jetzt gibt es ja in so einem Bereich ganz andere Trends wie in Deutschland. Wo siehst du denn momentan? Was für Trends sind denn momentan wirklich angesagt, wo du sagst, da verändert sich gerade was in dieser Branche?
Jetzt hier in Dubai oder weltweit?
In Dubai insgesamt. Weltweit, ja, sicher.
Trend geht jetzt wieder Früher war alles bunt und quietschig und Hauptsache was drauf. Auch mit der Folie, das haben wir auch früher gemacht, also Fahrzeugfolierung. Und das geht das alles wieder zurück. Das wird alles wieder mehr auf hochwertige Qualität und gute Verarbeitung. Und da geht es jetzt gerade hier in Dubai wieder mehr hin. Früher war es so Hauptsache bunt und Hauptsache oben Klarlack. Unten war gar kein Lack, teilweise in Motorrädern. Mhm. Na, weil die sind dann hier günstig lackiert worden, sag ich mal, weil es ist ja ein billig Lohnland. Und dann wurde viel von Filipinos gemacht. Die sind auch gut, aber halt nicht kreativ. Die können gut kopieren. Und das war mal halt mein Steckenpferd, dass ich immer über die Qualität hinausgegangen bin, war natürlich auch mal wesentlich teurer. Das mussten die erstmal verstehen, aber jetzt so die letzten 10 Jahre habe ich das geschafft, dass sie auch meine Qualität bezahlen und auch verstehen, warum ich viel, viel teurer bin als manche andere hier.
Ja, okay, das kann ich natürlich nachvollziehen. Du sagst also, es geht auf jeden Fall mehr zur Qualität, zur Individualität, zur Kreativität. Ich kenne das ja auch aus Deutschland. Es hat ja angefangen irgendwann mal mit Taxifolierung einfach, um die Farben zu verändern. Das ist, sage ich mal, die günstigste Methode, aber nicht individuell genug. In Dubai gibt es jetzt natürlich, glaube ich, für dich große Herausforderungen, weil du natürlich hier individuell arbeiten kannst, weil hier gibt es ein kaufkräftiges Klientel. Ich weiß aber auch, du bist Tokio, USA, weltweit eigentlich unterwegs. Was ist denn für dich so ein Projekt gewesen, wo du sagst, das hat mich künstlerisch wirklich herausgefordert? Gab es da was?
Hast du das eigentlich jedes? Weil ich mache mir, egal wie groß das Projekt ist, mache ich mir immer, ich bin so ein Überdenker. Bevor es losgeht, denke ich da mal drüber nach und wie ich was machen kann oder wie ich was verändern kann oder während des Prozesses versuche ich das immer zu optimieren und bin da sehr pedantisch, was meine Familie und mich auch teilweise oft sehr nervt, weil ich selber mit mir nie zufrieden bin. Das ist immer so, wenn ich irgendwie früher schon mal im Kinderzimmer habe ich Bilder geairbrushed, habe die hingehängt und dann habe ich irgend so einen Neptun mal gemacht und da war das Auge nicht ganz perfekt, der hat so ein bisschen geschielt und die Nase war ein bisschen krumm. Das habe ich nach einer Woche wieder abgehängt, weil mich das dann genervt hat. Da habe ich immer wieder aufgeguckt und suche dann selber unterbewusst Fehler oder sehe sie und dann nervt mich das. Und entweder verbessere ich das dann oder das kommt dann weg, wo das nächste Projekt kommt.
Das kenne ich eigentlich nur bei der Mona Lisa, weil die ja aus jeder Richtung, wenn man sie anschaut, wirklich so perfekt das Gefühl hat, man wird angesehen. Das heißt, du gehst auch sehr, zumindest für einen Künstler, sehr strukturiert an so ein Projekt heran und planst das komplett durch. Oder ist es tatsächlich so, dass du den Vorgaben von deinem Kunden folgst?
War früher so, ich spreche mit jedem Kunden, habe ich so ein Gespräch, wie wir beide es jetzt haben und ich höre raus, was er mag und was er nicht mag. Also ich frage ihn auch speziell, was mag er nicht. Ich hatte schon viele Kunden, die sagen, ja, ich möchte aber keinen Rocker, ich möchte keinen Pink drin haben. Dann habe ich Pink mit eingebaut und die waren immer begeistert. Aber, ne, ich habe so, aber wenn die irgendwas strikt nicht wollen, und dann mache ich das auch nicht. Aber ich mache auch manche Sachen nicht, die die wollen, wo ich sage, das wird nichts und das sieht nicht gut aus, dann lehne ich das auch lieber ab oder lenke sie in eine andere Richtung. Also das hat bis jetzt immer geklappt.
Okay.
Aber es gibt ein Vorgespräch. Also es gibt ein Gespräch, wo ich dann schon weiß, entweder mache ich mich mit der Person vorher schlau und weiß, was die mögen, was sie nicht mögen. Das war jetzt mit dem Fall mit Carmen und mit Robert. Die haben mich ja hier gesucht und gefunden mit den beiden Fahrzeugen. Und da wusste ich auch schon ungefähr aus dem Fernsehen, was die mögen, was sie nicht mögen. Und die sind eigentlich mit dem Rolls-Royce auch zu mir gekommen. Der sollte so Rost-Vintage-Look werden, weil der Lack schon ziemlich kaputt war. Das ist auch so mein Steckenpferd. Ich kann Sachen sehr alt aussehen lassen oder ich kann Holz aussehen lassen wie Metall oder Metall aussehen lassen wie Holz oder Fahrzeugen. Ich habe sie nachher auch dann von diesem Vintage-Look weggelenkt, obwohl es mein Steckenpferd ist, weil es passt nicht in Dubai rein und habe den ja dann den Rolls-Royce relativ hochwertig lackiert mit Blattsilber und so gebürstet Metalloptik und so. Das kam mir nachher sogar Tränen in den Augen hatte. Also ich befasse mich schon mit dem Kunden einmal, mit dem Projekt. Das Projekt muss einfach stimmig in sich aussehen. Das ist ja in Dubai immer schwierig, weil der Araber hat einen sehr bunten Geschmack. Und ich versuche dir mal zu erklären, dass er nicht das Einzelteil sehen soll, sondern das ganze Fahrzeug als ein Element. Das klappt jetzt auch ganz gut.
Okay, sensationell. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du zwar auf den Kundenwunsch eingehst, aber dann doch Dinge machst, die erstens danach auch richtig gut ausschauen und manchmal dann auch Dinge machst, die der Kunde eigentlich nicht wollte, aber die ihm danach, wo er einfach sieht, das schaut viel, viel besser aus. Ich weiß zum Beispiel aus dem Studium, dass der goldene Schnitt gerade in der Architektur von vielen nicht bewusst wahrgenommen wird, aber das ist genau das, was die Leute dann danach als attraktiv oder als hübsch empfinden. Genauso ist es da auch. Deswegen sollte man immer natürlich auf den Profi, auf den Fachmann hören, der da Erfahrung hat. Bei dir, Danny, ist es ja auch so, dass deine Familie oder zumindest deine Frau Vivian mitarbeitet, weiß ich. Was für einen Einfluss hat denn bei dir, gerade weil du ja so ein kreativer Kopf bist, die Zusammenarbeit mit deiner Family und deines Unternehmens? Ja, spielt das eine große Rolle, dass deine Familie hier mit dir den gleichen Weg geht?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Sohn hat schon vor, der ist jetzt 16 geworden, der hat schon mit, ich glaube mit 8 oder so gesagt, als wir immer hier waren zum Urlaub, Papa, irgendwann lebe ich hier. Und als wir gesagt haben, wir wollen auswandern, okay, ihr bleibt jetzt da im Januar vor 2 Jahren, ich packe meine Koffer und komme nachgeflogen. Das war super easy. Und meine Frau hat ja, die ist auch kreativ. Und das ist dann meistens die Schwierigkeit, wenn wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten, kritisieren wir uns gegenseitig. Das artet dann manchmal ein bisschen aus, dass wir uns echt Jahre kriegen, also für das Projekt. Und dann sagen wir, okay, das passt nicht wirklich, aber im Endeffekt wollen wir nur das Beste rausholen. Wir kritisieren uns an Sachen, die nur wir sehen. Der sieht kein Kunde irgendwie auf dieser Welt. Die Sachen, wo wir sagen, okay, das können wir hier noch verbessern, das kannst du da so und so machen. Das hat uns auf ein anderes Limit gepusht. Ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber das hat uns zu dem gemacht, was wir gerade sind.
Keine Sorge, Familie ist immer ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, du sprichst gerade die Synergie auch an, die man in so einer Konstellation hat, wenn man was miteinander macht und wenn man natürlich, auch wenn jemand einem so nahe steht, kann man auch mal konstruktive Kritik äußern. Das ist dann relativ einfach. Du sagst auf jeden Fall, Familie ist sensationelle Geschichte, wenn das sauber zusammenwirkt. Wie ist denn bei dir, wenn du mal so zurückblickend nochmal schauen würdest? Du hast ja jetzt auch in der Zwischenzeit fast 30 Jahre Berufserfahrung. Was ist denn so, was war denn die wichtigste oder wegentscheidendste Entscheidung, die du getroffen hast für deinen Erfolg?
Ich würde sagen, jede Entscheidung. Wir sind sehr positiv immer und wenn was Negatives passiert, haben wir einfach die Einstellung, es hat seinen Sinn. Und bis jetzt hat jedes, was irgendwo schlecht war, wo mich dann auch teilweise, was mich viel Geld gekostet hat, jetzt auch das Schrammwerk, so hieß unser Laden, weil wir Schramm mit Nachnamen und dann Schramm und Werk, das haben wir 2010 bei unserer Traum vom Haus gebaut, auf Vox, Halle und Wohnen zusammen. Da haben wir schon entschieden, das alles zu vereinen, damit wir keine weiten Arbeitswege haben, dass unser Sohn auch mitten im Geschehen immer ist, wenn er von der Schule kommt, und dass wir da viel Zeit haben oder so viel Zeit wie möglich. Und da sind halt ein paar Entscheidungen, wo ich gesagt habe, okay, es hat uns jetzt viel Geld gekostet, aber die haben uns wieder zu anderen Sachen gebracht. Also wäre ich jetzt noch in Deutschland geblieben, hätte ich wahrscheinlich nicht den Erfolg jetzt die letzten 2 Jahre gehabt, den ich jetzt hier hatte. Auch meine Geissens, die hätten mich nie gefunden, wenn ich in Hamburg geblieben bin und nur irgendwie für 1-2 Wochen mal hier in Dubai. Sondern du musst halt, wenn du hier in Dubai Geschäft machen willst, musst du auch hier sein, du musst greifbar sein. Ansonsten sind alle begeistert schnell, aber die rufen dich nicht an. Also entweder bist du präsent oder du bist es nicht. Und deswegen ist jede Entscheidung irgendwie immer gut gewesen. Also ich habe viel, viel Geld verbrannt, aber mir ist das Leben da wichtiger. Da ist wieder der schlechte Unternehmer oder der schlechte Investor bei mir. Deswegen habe ich auch bis jetzt erst nur 2 Immobilien gehabt und habe die nur für mich gehabt. Das war auch mal das Problem. Ich war in meine Immobilie immer so verliebt, dass ich das immer noch geil dekoriert habe und hier und da, dass ich mich da selber drin wohlfühle und dass ich mir nie vorstellen könnte, das zu vermieten. Die Einstellung hat sich jetzt auch gerade so ein bisschen geändert, dass ich sage, okay, jetzt muss man ein paar Sachen machen, wo man investiert, aber braucht halt auch die richtigen Leute, die dich dann da halt beraten. Ich selber würde das nicht machen.
Ja.
Da bin ich zu sehr Künstler und sage, okay, nee, wenn mich irgendwas nervt, dann lasse ich das lieber und verdiene lieber einen Euro weniger und bleibe aber irgendwie am Strand liegen oder so.
Ja, absolut. Übrigens, das macht auch, glaube ich, einen Unternehmer aus, dass er Dinge, die er nicht so gut kann, machen lässt.
Ja, schon immer.
Weil du hast ja dafür einen Profi, deswegen sage ich auch, kreative Dinge muss man jemandem überlassen, der kreativ ist, das ist ganz wichtig. Das ist auch, wenn man eine Herz-OP hätte, wird man ja zu einem Kardiologen gehen, der schon ein paar Jahre Erfahrung hat und vielleicht nicht alle Erfahrungen auf dem Friedhof liegen, sondern schon ein paar Mal gut gegangen ist. Ich glaube, das ist auch das, was man bei dir natürlich sehen kann. Über die Jahre hinweg hast du wirklich einige tolle Arbeiten ja auch abgeliefert und man sieht auch die extrem hohe Qualität, nicht nur jetzt bei den Geissens, sondern du hattest ja auch noch viele, viele andere prominente oder zumindest vermögende Menschen, die ja auch für so eine individuelle Arbeit eine bestimmte Summe an Geld ausgeben. Kann man jetzt nachträglich sagen, Deutschland, Dubai, ich tue mich immer ein bisschen mit dem Vergleichen schwer, weil die 2 Metropole jetzt mit einem Land wie Deutschland zu vergleichen, ist immer schwierig. Aber es war auf jeden Fall einer der besten Moves, sage ich jetzt einfach mal, mit der Familie deinen Lebensmittelpunkt zu verändern nach Dubai. Kann man das so sagen? Für dich, für deinen Sohn, für deine Frau?
Also für unseren Sohn auf jeden Fall. Der ist ohne Englisch hierher gekommen. Er hat in der Schule kein Englisch wirklich gelernt. War der einzige Deutsche auf einer internationalen Schule und spricht jetzt akzentfrei. Also sie denken auch, der hat auch wirklich lockiges Haar, also der fällt hier gar nicht auf, dass sie denken, der kommt aus Südafrika oder aus Jordanien oder irgendwas. Also für ihn auf jeden Fall ist das Beste, auch die Connection, die er hat. Und für uns war es so, da wir uns schon immer heimisch gefühlt haben hier und uns so ein paar Sachen in Deutschland nicht mehr gefallen haben, haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt. Und doch für diesen Abschnitt war es der beste Move. Vor 10 Jahren wäre es wahrscheinlich zu früh gewesen für uns, wo wir schon drüber nachgedacht hatten. Da hatte ich auch so ein paar super Angebote damals hier bekommen von Lackierereien, die sollte ich leiten. Da war auch das Gehalt schon so hoch angesetzt, wo ich gedacht hätte, okay, aber dann habe ich gedacht, nee, im Sommer werde ich nicht hier sein. Da war ich noch nicht reif genug und jetzt war der perfekte Zeitpunkt.
Ich glaube auch, Dubai verändert sich extrem stark, das kann man auch sehen. Die wollen ja zum Beispiel die Temperaturen bis zu 8 Grad senken. Also auch im Sommer wird es angenehmer. Wir hatten jetzt den kältesten Winter seit Aufzeichnung. Deswegen glaube ich, gibt es immer für alles die richtige Zeit. Wahrscheinlich warst du zur richtigen Zeit jetzt ganz perfekt, auch mit deinem Sohn, damit sich der weiterentwickeln kann. Ich kann das übrigens nur bestätigen. Bei meinen war es auch der absolut beste Move überhaupt, obwohl ich sehr stark, natürlich bin ich schon ein bisschen länger jung, aber mit meinem Heimatland Deutschland, Bayern verbunden bin, keine Frage. Ich fahre auch immer wieder gern heim, aber wenn ich ein paar Wochen in Deutschland bin, fahre ich auch gern wieder heim nach Dubai, weil man hier, du hast es vorhin schon angesprochen, auch als Ausländer kein Ausländer ist. Man fühlt sich zumindest nicht so, weil die Menschen sehr respektvoll hier miteinander umgehen. Und ich weiß jetzt auch, du hast es am Anfang jetzt auch erwähnt bei der Einleitung, du wohnst ja seit einiger Zeit im Creek Harbor. Ich glaube, auf Creek Island direkt.
Genau.
Mitten im Geschehen, also mitten auch im grünen Central Park, legen ja die ganzen Beaches an. Warum Creek Harbor für dich? Warum nicht JPR? Also ich würde sagen, als Künstler gibt es ja auch Marina, es gibt Downtown. Creek Harbor ist ja ein relativ neues Stadtgebiet, soll das von das neue Herz und Downtown von Dubai werden. Warum Creek Harbor?
Ich habe früher immer, wenn wir zur Messe gefahren sind, die war meistens in Abu Dhabi, haben wir im Crown Plaza gewohnt, am Festival City. Hm. Und da habe ich immer Creek Harbor runtergeguckt, weil ich habe dieses Riesenmodell von EMAR mit diesem Creek Tower in der Dubai Mall stehen sehen. Und habe ich Google Maps geguckt und habe diesen Central Park gesehen, wo ich dachte, okay, da kommt dieser Turm rein. Und habe ich immer in dieser Bar gesessen, in der Belgium Bar mit Freunden und habe dann darüber geguckt und denke, irgendwann muss man auch mal diese Spitze rausgucken sehen. Und das kam halt nicht, weil das ja irgendwann dahinter angesetzt ist. Mhm. Und ich habe hier halt, ich würde sagen, das ist schon fast von meiner Familie, ein Emirati-Freund, der diese Messen veranstaltet hat. Mhm. Und der sagte irgendwann, ich weiß nicht, ob es 5 oder 6 oder 7 Jahre her ist, da wurde diese Straße zu Creek Harbor eröffnet. Ich sagte, Danny, die Straße ist gerade seit gestern offen, lass mal hinfahren, gucken. Und da ist halt dieses, es gibt es heute noch, dieser kleine Hafenbereich, wo dieses Dubai Creek Harbor Schild steht, wo du im Hintergrund den Burj Khalifa stehst, siehst. Und da war halt so ein Outdoor-Kino, ein paar Foodtrucks. Mhm. Und im Hintergrund waren halt alles schön abgehängt und haben sie halt die Tower da gebaut. Mhm. Das haben wir uns angeguckt und da habe ich schon gesagt, okay, das ist echt schön oder das wird schön. Ja, dann vor 2 Jahren, als wir hergeflogen sind, meine Frau nicht, wo wir gesagt haben, okay, jetzt testen wir mal aus, wo wir uns da wohlfühlen. Dubai kennen wir ja, aber es verändert sich ja im Viertel, in 3-Monatstakt irgendwie, ne? Allein die Straßenführung. Und da waren wir erst in Al Saif und hatten uns auch JVC angeguckt. Mhm. Nee, JVC? JVC hatten wir uns angeguckt. Ja. Wo wir gesagt, das ist was zum Investieren, aber zum selber Leben möchte ich nicht. Und dann haben wir Creek Harbor, hatten wir ein paar Auswanderer uns rausgesucht, die da gelebt haben, Österreicher, und die hatten wir getroffen. Mhm. Und haben uns da, meine Frau sich dann drin verliebt auch und sagt sich, okay, das ist der Punkt. Da sind wir wieder nach Hause geflogen und dann haben wir innerhalb von 7 Wochen alles vorbereitet.
Okay.
Damit Goodbye Deutschland, die haben uns über 2 Folgen begleitet. Das ist noch nicht ausgestrahlt worden, weil, vermute ich mal, Dubai nicht so angesagt ist in Deutschland gerade. Weil dieses typische deutsche Mindset und alles schlimm, alles schlecht, Menschenrechte und also ich kriege da E-Mails und Nachrichten, kennst du wahrscheinlich auch, aber das geht mir so schon sonst wo vorbei. Ja, und jetzt sind wir gerade umgezogen, letzte Woche. Also wir sind jetzt genau letzten Monat 2 Jahre leben wir jetzt in Creek Harbor.
Okay, sehr cool. Also ich finde das Stadtgebiet unglaublich, weil es sich einfach entwickelt.
Genau, aber, du hast gefragt, warum Creek Harbor? Also die anderen Orte sind mir einfach zu laut.
Ja.
Also Dubai ist ja generell laut, ich mag das auch, viel Leben, aber das ist noch so ein bisschen außen. Es war noch damals B-Lage, wird jetzt langsam zur A-Lage.
Ja.
Merkst du auch den Preisen, weil die Mieten haben sich jetzt verdoppelt.
Ja.
Und das ist familiär, da ist viel Grün, da hast du die Restaurants, du hast die, also du kommst raus und fühlst dich wirklich, wie soll ich sagen, das ist so peaceful da, also das ist schön.
Ja, absolut, also davon bin ich überzeugt. Das ist auch der Grund, warum, glaube ich, auch sich so viele wohlfühlen. Und es stimmt natürlich, weil ich glaube, auch die deutsche Medienlandschaft berichtet natürlich über Dubai nicht immer positiv, vielleicht auch nicht immer neutral. Hat, glaube ich, vielschichtige Gründe. Viele haben eine Meinung ohne eine Ahnung. Viele sind nicht vor Ort. Ich glaube, man muss sich die Dinge auch manchmal anschauen, mit den Menschen reden. Dazu sind nicht alle bereit. Es gibt aber auch viele Reportagen über Dubai, die sehr positiv sind. Leider Gottes haben wir halt die Herausforderung, dass Deutschland natürlich momentan eine Politik macht, die das Ganze auch noch befeuert. Und ich sehe es ja an den Investitionsvolumen. Ich bin eher so ein analytischer Typ. Du bist so der Kreative. Ich schaue mir mal gern Zahlen an. Und man sieht ja, dass momentan aus Deutschland, letztes Jahr waren es 150 Milliarden rausfließen, nur 10 Milliarden wieder rein. Und ich weiß zum Beispiel an unserer bescheidenen Firma, was da, wie viel deutsche oder deutschsprachige Menschen Geld ausgeben hier in Dubai. Und es ist unglaublich. Deswegen auch für mich spannend, dass du als Kreativer schon jetzt siehst, dass, wie sich Creek Harbor entwickeln wird, weil wir sind ja da immer noch am Anfang. Eigentlich lebst du immer noch in einer Baustelle, wenn man so will.
Ja.
Weil vorne Creek Island ist zwar schon relativ weit fertiggestellt, aber das Mainland, also das größte Gebiet, das Festland, das neue Downtown, das kommen soll. Es gibt ja noch keinen Creek Tower. Es gibt noch...
Der Sockel ist schon da.
Ja, genau. Es gibt keinen Dubai Square. Den Sockel habe ich übrigens letzte Woche gesehen. Da bin ich mit einem Großinvestor mal das Gebiet abgeflogen. Also wenn du Ruhe willst, ich konnte nichts dafür. Wir sind ganz weit außen rumgeflogen. Wir waren ganz leise mit dem Hubschrauber, weil er wollte das unbedingt sehen, was da alles passiert. Und da kann man ja dieses Fundament schon sehen, dieses Runde.
Auf Google Maps.
Auf Google Earth kann man es erkennen. Ich hoffe, dass man es erkennen kann, gut, weil die haben ja anscheinend schon angeblich eine Milliarde an US-Dollar dafür ausgegeben. Dann sollte man es auch sehen, auch wenn es im Boden versenkt ist.
Ich denke mal, es war Marketing. Eigentlich sollte es ja schon zur Expo fertig werden. Ja. Deswegen habe ich immer rüber geguckt.
Ja, ja.
Ich sage, da muss da irgendwann mal die Spitze zu sehen werden. Und hätten sie das Teil fertig gebaut, rundherum ist ja keine Infrastruktur.
Ja,
also es war rein weg,
ja,
wie Dubai es gerne mal macht.
Ja, du hast es ja angesprochen, das ist ein Stück weit Marketing, aber auch wenn du sagst, seit du jetzt seit 2 Jahren da dran bist, die Mieten haben sich verdoppelt.
Ja.
Das heißt, man ist hier am richtigen Platz zur richtigen Zeit logischerweise und man trifft hier, glaube ich, in Dubai auch in ganz kurzen Zeitabständen das Who is Who. Und jetzt weiß ich, du hast ja nicht bloß mit den Geissens jetzt gearbeitet, du hattest ja zum Beispiel auch das Vergnügen mit dem Fashion-Designer Magnus Walker zum Beispiel. Es gibt noch ganz viele andere, die vielleicht in dem Bereich mit dir arbeiten. Wenn du vielleicht so mal nochmal das Revue passieren lässt mit den ganzen Prominenten. Die Leute da draußen denken ja alle, Prominente sind alle sehr speziell, sehr anspruchsvoll, schwierig. Das fällt den meisten Leuten ein. Was hast denn du für Erfahrungen gemacht mit diesen ganzen Selfmade-Menschen? Die müssen ja nicht unbedingt prominent sein, sondern viele sind ja einfach nur ganz einfach vermögend. Wie sind die denn so im täglichen Umgang, wenn man mit denen Geschäfte macht?
Ich gehe erstmal an jeden ran, ob der nicht vermögend ist oder vermögend, das ist mir eigentlich scheißegal. Ich nehme jeden so, wie er ist. Bist du cool, bist du cool, bist du ein Arsch, bist du ein Arsch, sage ich mal jetzt auf gut Deutsch gesagt. Also das merke ich mittlerweile schnell und oftmals sind die ganz Vermögenden, gerade in Deutschland hatte ich einen Autohersteller, einen privaten Tuner und der war sehr, sehr anstrengend. Wo ich gesagt habe, komm, ich sage bitte, du brauchst nie wiederkommen. Das war so, der mich teilweise abwertend behandelt, also oder hat das nicht abwertend, sondern hat das nicht gewertschätzt, was ich da für ihn gemacht habe. Und und ich sage, nee, möchte ich nicht nochmal. Das fand ich sehr anstrengend. Ansonsten nehme ich, wie gesagt, jeden so, wie er ist und verstell mich auch nicht. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie auf Magnus Walker, der hat mich eingeladen nach Hollywood und sowas damals. Mhm. Der hat ein paar Mal auf der SEMA in Las Vegas getroffen und hat eine Verbindung zu Hamburg. Ich wohne da und er hat seine Motoren da bauen lassen. Und deswegen habe ich ihn Hamburg-Digger beigebracht. Er sagte mal Hamburg-Digger. Und ich sage, in Hamburg sagt man Digger. Den habe ich ganz normal genommen. Also ich bin da nicht so ein Fanboy, der hingeht und sagt Autogramm oder hier Selfie oder irgendwas. Das mache ich nicht. Habe ich mit Robert und Carmen auch eigentlich viel zu wenig gemacht, dass ich es selber für Social Media kaum benutzen konnte, weil ich halt nichts gemacht habe. Ich denke mal, ist auch ganz angenehm bei uns, weil wir ganz normal sind. Also wir sind nicht irgendwelche, die dann auf die Nerven gehen, sondern wir sind, als wenn man uns dann schon jahrelang kennt irgendwie. Ne? Und so gehe ich dann halt auch ran und dann entstehen auch die besten Sachen dabei.
Okay. Jetzt gehen wir mal davon aus, Danny, wenn man dich so reden hört, du hast ja noch anscheinend, du sprühst voller Energie, du hast noch wahrscheinlich viele Ideen, kreative. Was sind so deine Pläne, deine Ziele für die Zukunft mit Danny Schramm Custom Painting oder mit deinem Schrammwerk? Was hast du denn noch so vor, was du gerne für Projekte oder Träume tatsächlich in die Realität umsetzen möchtest?
Das ist das Problem. Ich erfülle mir meine Träume immer sehr, sehr schnell von dem, was ich erreichen will. Das geht ratzfatz, weil ich habe keine Hemmung, irgendwo ranzugehen oder reinzugehen. Okay. Also ich habe jetzt für einen der größten Pianobauer der Welt, sitzen in Hamburg und New York, da mache ich die Design-Art-Lackierung und habe da jetzt auch einen Partner mit einer Firma gegründet hier in Dubai und erledigen hier Arbeit, teilweise dann auch in Hamburg, wo wir dann hinfliegen und machen das vor Ort und auch Leute, die das dann für den Ort für mich machen und habe dann sogar eine Dubai-Serie gemacht. Noch als es noch im Schrammwerk war, ging das damals los und habe für die Dubai Opera eine Edition gemacht, wo mit Blattgold diese Arabesken drauf sind, die auf der Dubai Opera draußen drauf sind.
Ja.
Und auf 7 Stück limitiert wegen 7 Emirate und die sind jetzt gerade vor, jetzt muss ich lügen, vor 3 Monaten oder so vorgestellt worden. Eins davon stand auch, die spielen selber die Pianos, hat in der Dubai Mall gestanden. Und dann habe ich immer Videos von Bekannten und Freunden gekriegt, ich sage, hier steht so ein Ding, es spielt selber und so. Ich sage, ja, habe ich lackiert. Das war schon vor 10, 20 Jahren mein Traum, so irgendwann mal was in Dubai, irgendwo an so einem wichtigen Ort stehen zu haben. Also für mich wichtig, so eine Dubai Mall, ist mal größte Mall der Welt. Und dann steht auf einmal so ein Piano von dir und das spielt und die Leute sind davon begeistert. Das Ziel hatte ich vor 3 Jahren gehabt, an diesen Hersteller ranzukommen. Das habe ich dann auch erreicht, relativ zügig. Und jetzt ist das nächste Ziel, was denke ich mal auch schnell gehen wird, Rolls-Royce. Wo halt Designlackierungen gemacht werden, weil Pinstriping und sowas mache ich auch, diese Handlinierung.
Ah, okay.
Und mit Blattgold. Und da habe ich jetzt schon Kontakt zu dem Rolls-Royce-CEO hier in Dubai. Die sagten auch, wir können uns dann das und das vorstellen. Und auch im Werk hätten sie da und da mit Problemen. Ich sage, ja, dann fliege ich halt nach England oder wo auch immer die Dinger hergestellt werden. Und dann lackiere ich mal mit meinem Partner zusammen so ein Rolls-Royce da. Also mit so einem Farbverlauf und irgendwie. Und das geht eigentlich mit der Vita, die ich jetzt habe, oder mit der Referenzen, die ich habe. Gerade mit dem Pianobauer renne ich jetzt offene Türen ein, ne? Weil das kennt jeder und wenn ich nur sage, das steht unter Burj Khalifa so ein Ding, dann zeige ich ein Bild und dann, okay, zeig mal, was du kannst. Oder was hast du dir für eine Idee? Dann mache ich so einen Entwurf und dann geht das relativ schnell los.
Ja, das glaube ich, weil das, Dubai ist halt einfach der Place to be. Du hast es angesprochen, Dubai Mall, größte Mall, zumindest der meistbesuchteste Ort der Welt mit 105 Millionen im Jahr. Also das ist schon unglaublich, wenn man mal das mit Neuschwanstein vergleicht, mit 1,5 Millionen kommen doch ein paar Leute mehr. Und die kaufen auch noch ein, also diejenigen kommen ja zum Shoppen oder zum Essen. Wenn wir nochmal vielleicht zusammenfassen, Denny, für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer, die wollen natürlich wissen, was für Dinge verschönert Denny. Ihr macht's ja hier, angefangen hat das irgendwann mal mit Handyschalen, dann, ich weiß, du hast ganz viele Luxusfahrzeuge, du hast ganz viele Motorräder, die du machst. Klaviere sind mit dabei. Gibt's irgendwas, was du nicht machen würdest?
Ich hasse Motorradhelme. Ich mache sie zwar noch, aber da muss man ein, zwei Jahre drauf warten. Ich weiß nicht warum, aber Helme ist für mich ein Gräuel, aber was ich nicht machen würde. Also ich mag keine Projekte, die, wo ich dann irgendwie ein, zwei, drei Monate, das habe ich auch gehabt, wo ich dann ein, zwei, drei Monate an so einem Projekt arbeiten muss. Mhm. Das möchte ich nicht. Wobei ich jetzt natürlich die Firma, die ich jetzt so aufgestellt habe, auch mit einem großen Netzwerk, kann ich sowas dann abgeben. Mhm. Na, ich kann dann quasi nachher mitwirken, kann das mitgestalten, aber ich muss jetzt wirklich dann nicht jeden Tag dabei sein und mitlackieren oder mir den Rücken kaputt machen, weil ich habe neue Rückenprobleme so ein bisschen seit meinem Unfall und das ist halt die Schwierigkeit, weil ich den ganzen Tag da oder 7 Tage die Woche, so viel habe ich früher gearbeitet, immer in einer 7-Tage-Woche, dass ich das irgendwann im Rücken merke. Ne? Und das, ich will einfach mehr leben, mit der Familie Zeit verbringen. Das machen wir halt auch. Deswegen sind wir gerade vorgestern aus Bali wiedergekommen. Mhm. Und da bauen wir es auf. Wir waren letztes Jahr in Neuseeland, haben da ein Fahrzeug lackiert und verbinden dann Reisen, Kunst, Familienleben weltweit halt. Das ist so das nächste Ziel eigentlich, dass wir gar nicht, wir waren überlegen, auch hier eine Halle aufzumachen in Dubai. Kommt vielleicht nächstes Jahr noch, aber jetzt erstmal will ich mir keinen Klotz ans Bein binden, wo ich jetzt irgendwie örtlich gebunden bin, sondern ich will halt die Freiheit genießen und weltweit reisen können.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Reisen natürlich für der Kreativität unglaublich gut ist und dass du da viel mehr Spaß hast, als wie wirklich, so wie du sagst, monatelang am gleichen Projekt zu arbeiten. Ich weiß, wie unsere Zuschauer sind, unsere Zuhörer, die wollen jetzt natürlich wissen, zumindest die, die sagen, hey, Denny Schramm, den finde ich richtig cool, den finde ich absoluter Hammer. Ich würde auch gern hier mit ihm in Kontakt treten. Ich hätte vielleicht den oder einen anderen Auftrag, den ich gern hier ausführen lassen wollen möchte oder einfach auch mal ein Vorgespräch führen. Können die Leute mit dir direkt Kontakt aufnehmen? Ist das möglich?
Das geht. Also ich habe meine Instagram-Seite, Denny Schramm Art, oder die Webseite Art of Denny Schramm. Also da findet man mal nicht überall. Einmal anschreiben.
Genau, super. Ich würde sagen, wir verlinken beides hier direkt unter diesem Interview, damit ihr Spaß habt, damit ihr auch nicht den Denny erst suchen müsst, sondern sofort eben finden könnt, mit ihm Kontakt aufnehmen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Freue mich vielleicht auf ein weiteres Gespräch und natürlich gerne auf deine Familie. Vielleicht machen wir mal mit einer Familie zusammen gerne hier so ein cooles Interview, kurz.
Da musst du aber 4 Stunden einrechnen. Da gibt es viel Infos.
Ah, okay. Das ist ja fast wie bei mir. Wenn mir einer sagt, hey, liebe Grüße an deine Frau, und ich dann immer sage, wenn ich zu Wort komme. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Investmenter Rendite Royal.
Tschüss.
Das war die heutige Episode des Investmenter Podcast. Siehst du die Chancen, die Dubai Investment Standort bietet? Wenn du bereit bist, strategisch in die Zukunft zu investieren, ist Investmenter der richtige Partner an deiner Seite. Buche dir jetzt gerne dein Erstgespräch mit einem Investmenter-Experten unter www.investmenter.de. In deinem persönlichen Gespräch erfährst du, wie Dubai Immobilien gerade in volatilen Zeiten eine sichere und renditestarke Investition bieten. Warum gerade jetzt der ideale Zeitpunkt für Investitionen in Dubai ist und welche konkreten Schritte für eine erfolgreiche Investition notwendig sind. Gehe jetzt auf www.investmenter.de und plane strategisch mit deinem erfahrenen Partner in Dubai. Mit Investmenter, dein Schlüssel zum renditestarken Immobilieninvestment in Dubai. Wir hören uns in der nächsten Folge des Investmenter Podcasts.